Ja, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So grüßte einst der Apostel Paulus und Timotheus, die Empfänger in Philippi, in dem Philipperbrief. Ja, wir beschäftigen uns mit dem Philipperbrief. Paulus war der Gemeinde in Philippi mit dieser Gemeinde in einer sehr engen Beziehung. Obwohl er jetzt im Gefängnis war, in Rom, in Untersuchungshaft, hatte er nicht aufgegeben, Beziehungen aufzunehmen und Beziehungen zu pflegen. Es war nicht lediglich die Beziehung, die Gläubige ohnehin in Christus besitzen. Nein, es war eine tatsächliche Beziehung, die aufgrund des Dienstes sich ergeben hatte, seines Dienstes und ihres Dienstes an ihm. Ihr erinnert euch. Durch den Dienst des Paulus und Silas wurde die Gemeinde ins Leben gerufen. Und die Dankbarkeit der Philipper haben wir beim letzten Mal schon ein wenig betrachtet und wir wollen heute nicht ganz so sehr darauf eingehen. Wir wollen heute ein bisschen einen anderen Aspekt beleuchten. Wir wollen schauen, was Gott getan hat, was der Grund ist, warum Paulus danken konnte, warum Paulus Fürbitte tat. Das haben wir beim letzten Mal gesehen, dass er dankbar war für das, was die Philipper taten, weil sie ein Teilhaber am Evangelium, hin zum Evangelium war, in einem aktiven Sinne. Wir wollen die Hauptursache heute beleuchten und uns den Text in der Hinsicht auch vor Augen führen. Die Hauptursache dafür, warum Paulus Dank sagt und Fürbitte tut für die Philipper. Lasst uns den Text zusammen aufschlagen, Philipper Kapitel 1, und ich lese nochmals die Verse 1 bis 11. Es ist von großer Bedeutung, dass ihr das Gelesene mitverfolgt, was geschrieben steht, und nicht lediglich hört, was euch der Verkündiger sagt. Der Glaube kommt wohl aus der Verkündigung, das stimmt. Die Verkündiger aber durch das Wort Gottes nimmt das zu Herzen und forscht, ob das, was wir von der Kanzel her verkündigen, sich mit dem Wort Gottes deckt. Philipper Kapitel 1, die Verse 1 bis 11, der Predigttext ist Vers 6. Paulus und Timotheus, Sklaven Christi Jesu, an alle Heiligen in Christus Jesus, die in Philippi sind, samt den Aufsehern und Diakonen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden Fürbitte tue, wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Vers 7. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung, Bekräftigung des Evangeliums mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Lasst uns noch zusammen beten. Wir stehen noch einmal auf. Geliebter Herr, hilf uns auch jetzt zu realisieren, dass wir dir zuhören, deinem Wort. Du redest, du bist der Redende. Rede zu unseren Herzen, mach du uns bereit zu hören, wie wahre Jünger hören. Bereitwillig, mit offenem Herzen, bereitwillig zu tun, was du sagst, im Gehorsam dir gegenüber. Danke dafür, dass du durch diesen Brief auch heute noch wirkst, dass du uns Wahrheiten kundtust, die wichtig sind für unser geistliches Leben. Hab herzlichen Dank dafür, dass wir lernen dürfen aus dem Verhältnis, das Paulus zu den Philippern hatte und umgekehrt, wie die Philipper sich gegenüber Paulus verhielten. Danke, dass wir aber noch viel mehr erfahren, wer du bist und wie du gehandelt hast. Hilf uns, das in erster Linie anzuerkennen und dir Dank zu sagen und aus diesem Grund auch Fürbitte füreinander zu tun, weil du in erster Linie der Handelnde bist. Wir beten dich an und danken dir jetzt für die Zeit unter deinem Wort. In Jesu Namen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, unser Augenmerk soll heute vor allem Vers 6, unserem Predigttext, gelten. Da heißt es, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Vielleicht habt ihr schon beim letzten Mal gedacht, Borchmann, warum hörst du bei Vers 5 auf? Und wir müssen irgendwo eine Grenze ziehen, damit wir die Details der Aussagen dieser Verse besser verstehen. Es ging darum, dass Paulus in den Versen 3 sagte, dass er seinem Gott, seinem ganz persönlich, dankt, nämlich für die Philipper. Und alle Zeit in seinen Gebeten, was tat? Ein Dank für Gebet für sie sprach und das mit Freude tat. Und der Grund in erster Linie war dann, weil sie Gemeinschaft mit ihm hatten am Evangelium, hin zu diesem Evangelium. Gemeinschaft am Evangelium ist Gemeinschaft an Christus. Das Evangelium ist ein Name, ist eine Person. Das ist Jesus Christus. Und sie hatten diese Gemeinschaft. Sie verkündigten Christus. Sie verkündigten das Evangelium. Das ist sozusagen in diesem Fall ein Synonym. Sie waren treu, denn vom ersten Tag an bis zu dem Zeitpunkt der Niederschrift hatten sie diese Gemeinschaft in einem aktiven Sinne. Sie waren nicht nur passiv, hörten nicht nur zu, sondern sie beteiligten sich an dem, was Gott von ihnen erwartete. Überschrieben habe ich die Predigt mit dem Titel »Bewegt durch die Zuversicht von Gottes Werk«. Bewegt durch die Zuversicht von Gottes Werk. Paulus wurde zu einem ständigen Dank-für-Bitte-Gebet bewegt. Nochmals, weil die Gnade und der Frieden Gottes im Leben der Philipper sich manifestiert hatte. Ihr erinnert, das ist aufgrund der Gnade, die geschehen war, die gegeben war. Deshalb betete er auch, Gnade sei mit euch. Natürlich hatte sich diese Gnade nicht nur in dem Leben der Philipper manifestiert, sondern auch in seinem eigenen Leben. Nun dankte er für sie in Vers 1 und er tat mit freudigem Herz Fürbitte für alle Heiligen in Philippi in Vers 2. Nun, was ihn dazu veranlasste, hatte zwei Gründe. Erstens sehen wir in Vers 5, wurde er durch ihre Gemeinschaft am Evangelium, die alle gläubigen Philipper vom ersten Tag an bis jetzt zu der Verfassung seines Briefes besaßen, wurde er gesegnet. Deshalb dankte er und deshalb betete er. Und darüber sprachen wir beim letzten Mal primär, was das bedeutete, dass sie Gemeinschaft hatten. Ihr erinnert uns, sie stiegen sofort ein, den Dienst des Apostel Paulus zu unterstützen, den Dienst Gottes zu unterstützen. Aber zweitens hatte Paulus eine Überzeugung und Zuversicht, dass die Teilnahme am Evangelium tiefer liegende Gründe besaß. Und so wurde er zum Dank und der freudigen Fürbitte nicht nur durch die Aktivitäten der veränderten Philipper gestärkt und motiviert, sondern vor allem wurde er bewegt durch seine Zuversicht, die er von Gottes Werk gewann. Habt ihr das verstanden? Es waren nicht nur die Aktivitäten der Philipper, die ihn begeisterten und die ihn dazu veranlassten, Dank zu sagen und zu beten, sondern das Werk Gottes, die Zuversicht, dass Gott gewirkt hatte und wirken würde. Deshalb auch der Predigttitel zu diesem Vers 6, bewegt oder motiviert durch die Zuversicht von Gottes Werk. Das war der Hauptgrund, warum er freudig Fürbitte tat. Das war der Grund, warum er immer wieder Dank sagte. Auch wir werden oft von der Treue und Freundlichkeit der Menschen beeindruckt. Wir staunen, dass Menschen an uns gedacht haben. Und als Ehepaar können wir davon ein ganzes Buch schreiben. Denn seit 3 Jahrzehnten stehe ich im vollzeitigen Dienst und als Familie wurden wir dauernd von Menschen unterstützt und umbetet. Menschen, die den Philippern gleichen. Als Missionare auf den Missionsfeldern erkannten wir, dass es nicht nur schwierig ist, den Unterstützern aus Gemeinden angemessen und regelmäßig zu danken, es war auch nicht genug. Wir mussten unserem Gott dafür danken. Das ist oftmals eine Schwierigkeit. Viele wollen keine Missionare werden, die sagen, oh, da muss ich um Geld bitten und so und ich will ja keine Betteltour anfangen. Nein, wir stehen in dem Dienst für Gott und Gott ist unser Auftraggeber. Und wir dienen unserem Gott. Und so haben wir auch Gott gedankt und für unsere Unterstützer gebetet. Tatsächlich sind wir bis heute mit diesen Menschen auf eine besondere Weise noch im Gebet verbunden und sagen Gott auch Dank für diese Menschen. Verbunden sind wir natürlich mit allen gläubigen Menschen, jeder einzelne von uns, durch die Teilhabe am Evangelium. Und das war Paulus auch. Er war verbunden mit allen anderen Gläubigen, die im Römischen Reich zum Glauben gekommen waren, ob er sie kannte oder nicht. Wir sind verbunden durch den einen Geist, der uns vereint in einer Gemeinde. Aber wir sind auch mit speziellen Menschen verbunden. Bei uns war das so, dass sich einige Menschen speziell hinter unseren Missionsdienst damals in Kanada unter den Indianern gestellt haben, damit wir uns auf das Werk des Christus konzentrieren konnten und ich die Arbeit des Zeltmachers nur selten ausüben musste. Auf diese spezielle Art und Weise sind wir auch mit euch in der Gemeinde verbunden. Paulus Blick geht aber weiter als nur zu den Ausdruck der freundlichen Mitarbeiter und Mitstreiter in und aus Philippi oder die des Gesandten Epaphroditus. Paulus sagt, dass sein Beweggrund für die Dankbarkeit und für die Philipper in der Zuversicht, dem Überzeugtsein liegt, dass der, welcher in den Philippern ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Nun, lasst uns diesen Text einmal etwas näher unter die Lupe nehmen und sehen, was wir dem alles abgewinnen können. Auch wir können zuversichtlich und überzeugt sein, dass Gott Gutes tut. Erstens also zuversichtlich, dass Gott Gutes tut. Seht ihr das in dem Text? Paulus spricht davon, dass Gott in den Philippern ein Werk angefangen hatte und fügt dem Werk das Eigenschaftswort, dieses Adjektiv, gut hinzu. Es war ein gutes Werk. Gott hatte ein gutes Werk begonnen. Nun, was ist damit gemeint? Das ist relativ einfach, liebe Geschwister, aber doch so wichtig zu verstehen. Auch David wusste schon im Alten Testament, schreibt er im Psalm 25, die Verse 8 und 9, Jahwe ist gut und gerecht, darum weist er die Sünde auf den Weg. Er leitet die Elenden in Gerechtigkeit und lehrt die Elenden seinen Weg. Später sagt er im Psalm 86 und Vers 5, denn du, Herr, bist gut und vergibst gern und du bist reich an Gnade für alle, die dich anrufen. Der Psalmist in Psalm 100 sagt in den Versen 4 und 5 über Jahwe, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen, denn Jahwe ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Unser Gott besitzt eine einzigartige Eigenschaft, ja, eine Vollkommenheit, die nur ihm zu eigen ist. Und das ist die Vollkommenheit der Güte. Er ist der Maßstab für das, was gut ist. Er ist absolut perfekt und nur gut. Er ist gut und weil er gut ist, ist auch alles, was er tut, logischerweise nur gut. Alles, was er tut, alles, was von ihm kommt, ist gut. Und so ist es zum Beispiel auch überhaupt nicht verwunderlich, dass wir Jahwe nach jedem Schöpfungstag sehen und er seine Werke als gut bezeichnet. Und wir am Ende des Schöpfungsberichtes die logische Schlussfolgerung lesen, Vers 31. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der sechste Tag. 1. Mose 1, 31. Gottes Werke sind gut, denn ein guter Gott macht alles wohl und bringt in seinem Handeln und seinen Werken dieses Gute zum Ausdruck. Und das Handeln der Menschen, die Sünde in diese Welt gebracht haben und dann logischerweise auch nicht mehr gut waren, sie verändern nicht Gottes Wesen. Er bleibt gut. Dieser Text, dieser Vers 6, zeigt uns, dass das, was Gott beginnt, auch zu Ende bringt. Er ist der unveränderliche Gott. Er bleibt in seinem Wesen stabil. Er war und ist und wird immer gut sein. Und Gott hat deshalb auch nur gute Absichten mit den Menschen. Und ihr Lieben, das sollte uns ermutigen und auch dazu bewegen, zu danken und ihm füreinander zu danken und ihn füreinander anzurufen im Gebet. Dieses Dank für Bittegebet, das wir für alle tun können mit Freuden. Nun, es gibt sicherlich in unserem Leben herausfordernde Situationen. Und der Apostel Paulus war in einer solchen Situation. Oder wir kommen von einem Arzt und haben eine nicht angenehme Diagnose. Nun, wenn wir lange darüber nachdenken, dann stellen wir fest, Gott ist dennoch gut. Er verändert sich nicht, nur weil es uns nicht gut geht oder weil wir denken, das ist nicht richtig. Paulus hatte eine sehr positive Einstellung zu dem, was ihm geschah. Diese positive Einstellung war sein Leben. Es war Christus. Es war das, was sein Leben beherrschte. Es beherrschte Paulus, weil er um das gute Werk Gottes in sich selbst und anderen von Gott besonders geliebten Menschen wusste. Übrigens, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, Jakobus, sagt in seinem Brief am ersten Kapitel und Verse 17 und 18, da heißt es, jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Und was ist das Allerschönste und Allerbeste und das gute Geschenk, das er uns macht? Das ist in Vers 18. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt, durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Die Neugeburt, das neue Leben zeigt uns Christen an, wie gut unser Gott ist. Nun, Paulus wusste, dass das, was in seinem Leben geschah, nur gut sein konnte. Und er wusste sogar, dass die äußeren Umstände gut waren, in der Hinsicht, dass sie dem Evangelium Vorschub leisteten. Im Gefängnis zu sein, nun, wer ist schon gerne im Gefängnis? Ich meine, vielleicht in deutschen Gefängnissen mit dem Fernseher in der Ecke stehen und gute Versorgung. Aber den antiken oder römischen Gefängnissen, nun, das weiß ich nicht. Nun, wir wissen, dass er in eigener Wohnung war, an einen Wachsoldaten gekettet. Selbst das ist nicht das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber er sah immer nur, dass Gott es gut machte. Er wusste, sein Leben war in der Kontrolle des Allmächtigen. Er wusste, dass selbst das Leid und die Gefangenschaft gut waren, denn das sollte den Herrn Jesus Christus bekannt werden lassen. Und ihr müsst euch das einmal vorstellen. Und wir kommen da später in diesem Buch noch drauf zu sprechen. Nur ganz kurz. Da ist ein Apostel, der ist gefangen. Und da gibt es so und so viele Diener im Haus des Kaisers. Und die haben alle mit Paulus zu tun. Und die hören, warum sitzt der Typ eigentlich im Gefängnis? Der verkündigt Jesus Christus. Ja, was ist denn da so schlimm? Das muss ich mir mal anhören. Paulus nutzte diese Gelegenheiten, um Zeugnis zu geben. Und sein Charakter war ein guter Charakter, weil Gott hatte diesen Mann verändert. Jeder merkte, hier sitzt ein Mann, der eigentlich nicht ins Gefängnis gehört, nur weil er Jesus Christus verkündigte. Und das wusste Paulus, das war gut. Nun, Paulus war zuversichtlich, dass das, was Gott tut, gut war. Und deshalb, ich möchte euch ermutigen, das muss eine Grundhaltung in unserem Leben sein. Sei zuversichtlich, dass das, was in deinem Leben geschieht oder um dich herum geschieht, alles aus Gottes Güte und seiner Gnade erwächst, weil er gut ist. Egal, was es ist. Lieber Bruder, liebe Schwester, alles, was Gott in deinem Leben tut, ist gut. Und wenn du anders darüber denkst, und das tun wir manchmal, dann brauchst du eine Neukalibrierung. Dann müssen wir uns neu ausrichten. Dann müssen wir neu denken. Was sagt die Schrift? Wie ist unser Gott? Verändert sich unser Gott, weil es in meinem Leben auf einmal Umstände gibt, die mir nicht gefallen? Nein. Gott ist und bleibt gut. Nun glauben wir doch dem, was Gott in Römer 8 sagt. Ihr kennt diesen Vers sehr wohl, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Alle Dinge. Ich meine, alle Dinge. Selbst deine eigene Sündhaftigkeit muss letzten Endes zum Besten dienen. Nun, ich habe keine Angst, dass ihr jetzt sagt, oh, dann kann ich ja sündigen. Das sagt ihr nicht. Wenn ihr Kinder Gottes seid, sagt ihr das nicht. Nun, Paulus war zuversichtlich, dass das Werk, das gute Werk, das Gott angefangen hatte, in den Philippern auch vollenden würde. Zweitens, Paulus war zuversichtlich, dass er sein Werk in den Gläubigen angefangen hatte. So steht es hier in Vers 6. Ich meine, was hatte Gott getan? Wir erinnern uns, dass die Philipper das Evangelium annahmen und durch die Annahme des Christus verändert wurden. Wir sind neue Menschen. Ihr wisst das, als ihr zum Glauben kam, da galten auf einmal neue Maßstäbe. Ihr wart völlig verändert. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und genau das geschah mit ihnen. Paulus hatte Evidenz, er hatte Beweise dafür, dass hier neue Menschen sind, dass sie nicht mehr die Alten waren. Sie wurden neue, sie wurden Teilhaber am Evangelium, sie wurden Teilhaber an Christus. Aber wie geschah das? Ganz einfach, durch den Glauben. Durch den Glauben segnete Gott sie. Und hier müssen wir sehr gut hinhören. Liebe Geschwister, sehr, sehr wichtig. Denn allzu viele Menschen sind davon überzeugt, dass doch letztlich der Mensch deshalb gerettet wird, weil er aus eigenem Antrieb her glaubt. Das ist falsch. Der Mensch kommt nicht aus eigenem Antrieb. Der Mensch kann nicht aus eigenem Antrieb glauben. Denn der Mensch ist geistlich gesehen, was? Tot. Und Tote können nicht glauben. Tote können nichts tun. Glauben ist mehr als ein bloßes Fürwahrhalten von Fakten oder ein Vermuten von Dingen, die man hofft und sieht oder die man nicht sieht. Der rettende Glauben ist eine geistliche Funktion, ist ein geistliches Werk und kann deshalb nicht von dir aus initiiert werden, wenn du ein toter Mensch bist, weil du geistlich tot bist, weil die Schrift sagt, dass du von Natur aus geistlich nicht in der Lage bist. Glauben ist deshalb richtigerweise ein Werk und Geschenk Gottes. Und so müssen wir dieses Werk ansehen. Unser Glaube ist nicht etwas, und ihr erinnert euch, ist ein Geschenk Gottes, damit wir nicht was, damit wir nicht stolz werden. Ich lese das gleich noch vor. Das ist wichtig, dass ihr das vollkommen versteht. Denn so sagt es die Schrift. Jesus in seinem irdischen Dienst sprach einmal zu einer Volksmenge, die unterwegs war, ihn suchte. Jesus hat sich manchmal zurückgezogen und dann fingen sie an zu suchen und er sprach zu ihnen. In Johannes 6, Vers 29 sagt er zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nochmal, das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Der Glaube ist also das Werk Gottes. Der Glaube, ihr Lieben, ist der Beginn des guten Werkes in den Menschen seines Wohlgefallens. Wenn du der Heiligen Schrift glaubst, wenn du glaubst, wie die Schrift es sagt, dann wissen wir, dass Gott in dir gearbeitet hat. Dann bist du etwas, was Gott geschaffen hat. Gott macht aus Gottlosen Gottesfürchtige. Er macht aus Atheisten Christen. Er macht kleine Christusse, die dem Herrn und Retter nachfolgen und ihm gehören. So war es bei den Philippern und so ist es bei uns, die wir von Gott Glauben erhalten haben. Wir sind zu Sklaven Christi Jesu geworden, ganz wie der Apostel, dieser große Apostel Paulus und sein Begleiter Timotheus in Vers 1. Sie sahen sich so. Zum Kerkermeister sagte Paulus und Silas, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du errettet werden, du und dein Haus. Nun, wir sehen dort auch die andere Hälfte, wir reagieren, beziehungsweise der Mensch reagiert auf das, was er hört, aber er reagiert nur, weil Gott ihn bereit macht zu glauben. Und das ist Gottes Werk. Genau das geschah, weil Gott ein gutes Werk in dem Kerkermeister und den Menschen in seinem Haus begann, wurde er ein gläubiger Mann. Ihr erinnert euch, bei Lydia, was tat der Herr? Er öffnete ihr das Herz. Schaut nochmal Vers 6, da heißt es, welcher in euch ein gutes Werk tat. Also er hat in den Glaubenden ein Werk getan. Nicht äußerlich. Ja? Der Kerkermeister sah hinterher nicht anders aus. Er sah fröhlicher aus, ja, das stimmt. Aber rein physisch hatte sich nichts verändert. Seine Falten, wenn er denn ein älterer Mann war, die blieben ihm erhalten. Er wurde äußerlich nicht verändert. Er war ein neuer Mensch im Innern. Das Werk wurde im Innern des Menschen getan. Und das war genau bei Lydia der Fall. Der Herr öffnete ihr das Herz. Das Herz ist das, was im Innern ist. Mit dem Herzen glaubt man. Und der Glaube ist ein Werk und Geschenk Gottes im Innern des Menschen. Und ihr erinnert euch sicherlich den ganz bekannten Abschnitt aus Epheser 2. Möchte ich euch nochmal die Verse 8 bis 10 vorlesen. Die lesen wir so oft. Bitte lest sie nicht so oberflächlich und denkt, oh ja, die habe ich schon oft gehört. Ja, ja, wir brauchen nicht mehr darüber nachdenken. Schaut mal genau hin. Da heißt es in Epheser 2 und die Verse 8 bis 10, heißt es, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Da haben wir gleich beides. Paulus sagte, Gnade sei mit euch. Warum brauchen wir Gnade? Weil ohne Gnade läuft in deinem und meinem Leben gar nichts. Nichts, absolut gar nichts. Wir wurden begnadigt, dass wir glauben können. Und deshalb sagt er, denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben. Wir fingen an, auf einmal zu glauben. Ich meine, du bist nicht angefangen, weil du ein super Intellekt bist, weil du echt eine Hirnbombe bist. Nein, deshalb glaubst du nicht, sondern weil Gott in deinem Herzen ein Werk getan hat, im Innern des Menschen ein gutes Werk angefangen hat. Und das unterstreicht er, da heißt es, denn ihr seid errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Nochmals, das kommt nicht von euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, das heißt nicht aus deinen Werken, damit niemand sich rühme. Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung. Wir sind sein Machwerk. Das Englische sagt, wir sind his workmanship. Er hat uns gemacht. Wir sind das Gemachte, erschaffen in Christus Jesus. Wir sind sein Werk. Und das ist wunderbar. Die zu Gott, wir sind Werke für in Christus Jesus und wir sind zu guten Werken geschaffen worden, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Seht ihr, wir sind jetzt neue Kreaturen, wir kommen zum Glauben. Gott hat uns diesen Glauben geschenkt, er hat dieses gute Werk getan und jetzt kommt es zu diesen guten Werken. Und das sind nicht deine Ideen oder deine Erfindungen, sondern das sind Werke, die Gott zuvor vorbereitet hat, dass du sie tun wirst. Ich meine, du kannst dich lange hinsetzen und überlegen, oh, was kann ich heute mal Gutes tun? Mir fällt bestimmt irgendwas ein. Und das ist okay, das dürft ihr gerne machen. Aber ihr dürft dann wissen, du hast das entdeckt, was Gott für dich vorgesehen hat. Denn Gott hat diese Werke für dich vorbereitet, dass du darin wandeln sollst. Und genau das taten die Philipper. Und deshalb dankte Gott, Paulus, für sie, dem Herrn. Deshalb dankte er, deshalb tat er Fürbitte, weil er wusste, er hat es hier mit Gläubigen zu tun. Ganz richtig ausgedrückt ist die Bekehrung im Herzen all jener Menschen nur der Beginn dieses guten Werkes. Und der Glaube im Innern des Menschen ist nicht das Ende der geistlichen Reise. Ich meine, fragt mal Julian und Gina oder die, wenn ihr mit euren kleinen Kindern kommt, die Geburt eines Babys ist nicht das Ende, das ist der Anfang. Auf einmal wachen die Eltern auf und sagen, oh, wir haben ein Kind, oh, wir müssen was tun. Ist es nicht so? Ja, das ist nicht das Ende, das ist der Beginn des Lebens in dieser Welt. Und Paulus schreibt, Petrus schreibt in 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 2 und 3, und als neugeborene Kindlein, seid begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Gott hatte dieses gute Werk begonnen und jetzt gilt es zu wachsen. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, heißt es da im 1. Petrus 2, 2 und 3. Und zunächst ist innere Reife das Ziel Gottes für seine Kinder. Und das erkennen wir als solchen und anderen Aussagen der Heiligen Schrift. Gott möchte, dass seine Kinder zur Einheit des Glaubens heranwachsen. Wisst ihr was? Das ist alles nur der Anfang. Denn hier wird nur der innere Mensch verändert, nicht der äußere. Der Anfang des Werkes Gottes ist das Werk Gottes im Innern des Menschen. Und es bleibt er bis zu seinem physischen Tod. Und darüber hinaus bis zur Auferstehung der neutestamentlichen Heiligen, der Toten in Christus. Erst dann kriegen wir unseren Auferstehungsleib. Aber das innere Werk, das geschieht in diesem Leben jetzt. Wir werden innerlich erneuert. Manchmal denken wir, oh, wir könnten vielleicht mal irgendwo hingehen, damit wir auch äußerlich erneuert werden. Ja, es gibt Leute, die glauben, dass das unser Auftrag ist, dass wir rumgehen und Heilungsgabe haben. Ihr Lieben, dann würde ich aber nicht hier sein, sondern würde ich durch die Krankenhäuser gehen und würde die Krankenhäuser erstmal leer machen, weil ich ja die Heilungsgabe habe. Aber die haben wir nicht. Es geht um den inneren Menschen. Der innere Menschen wird erneuert. Nun, die Reife im inneren Menschen hat Auswirkungen auf das Zeugnis des äußeren Menschen, wie ich mich verhalte. Aber rein physisch ändert sich äußerlich gar nichts. Da ändert nichts. Da geht nicht der Bauch weg, da gehen nicht die Falten weg, ich kriege kein jüngeres Gesicht oder sonst irgendetwas. Das ist nicht der Fall. Aber die innere Erneuerung hat dennoch Auswirkungen auf das Äußere. Und dieses Werk hatte der Herr in den Philippern begonnen. Viele der Philipper waren zwischenzeitlich reife Christen geworden. Die Gemeinde war mittlerweile 10 Jahre. Aber das Werk hatte immer noch einen verhüllten Charakter, rein äußerlich und physisch Nochmals sieht man diesen Menschen das Werk in der ersten Phase des Werkes Gottes nicht an. Und deshalb, hört gut zu, er hatte dieses Werk begonnen. Und es ist das Erlösungswerk. Und wir könnten jetzt lange darüber sprechen, wie dieses Erlösungswerk aussieht, wie man in dieser Erlösung weiter vorankommt als Christ. Aber hier möchte er etwas besonders deutlich machen. Dieses Erlösungswerk ist noch nicht zu Ende. Aber Paulus ist zuversichtlich, und das ist drittens, dass Gott sein Werk nach Plan vollenden wird. Da heißt es, er ist überzeugt, dass der, welcher in euch, in den Philippern, ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Aufgrund seiner Unveränderlichkeit wird das gute Werk Gottes auch zur Vollendung kommen. Gott fängt nicht irgendwas an, wie wir. Ja, wir fangen Projekte an. Wir nehmen uns irgendwas Großes vor. Ja, Januar ist schon wieder vorbei. Eure Neujahrsvorsätze sind schon wieder alle vergessen. Die sind schon wieder in der Schublade. Und euer Jogging, die 10 Kilometer jeden Tag, die ihr laufen wolltet, schon lange vergessen. Ja? Nein, Gott macht etwas und er beginnt etwas und er vollendet es immer, immer. Das ist die gute Nachricht, liebe Geschwister. Deshalb betete auch der Paulus so freudig für die Philipper, weil er wusste, dieses Werk hatte bei diesen Philippern begonnen. Das hat er angefangen. Er hatte genug Evidenz, genug Beweise dafür, dass das lebendig gläubige Menschen waren. Die Vollendung ist mit unserem Herrn eine Garantie. Nun, die Vollendung des Werkes kannst du genauso wenig herbeiführen wie dessen Beginn. Du konntest nicht deine Rettung beiführen und du kannst auch nicht deine Vollendung herbeiführen. Das ist das Werk, das Gott in dir angefangen und vollendet. Es ist Gottes Werk. Es ist das gute Werk Gottes. Und der Vers 6 betont, dass Gott dieses Werk Gottes zur Vollendung bringt und an ein Ereignis im Leben des Christus geknüpft sein wird. Was steht da nämlich? Bis auf den Tag Jesu Christi. Ich habe Nachricht für euch. Das Werk wird nicht hier auf Erden vollendet, in diesem Leben, in eurem fleischlichen Leib, in eurem Sündenleib werdet ihr nicht vollendet werden. Das geschieht erst, nachdem wir entweder entrückt oder gestorben sind und der Tag des Herrn Jesus Christus gekommen ist. Das ist nicht der Tag des Herrn, weil der Tag des Herrn ist der Tag des Gerichts, der uns nicht gilt, denn wir sind nicht für den Zorn bestimmt, sondern der Tag des Herrn ist der Tag, an dem der Herr Jesus Christus für seine Gemeinde wiederkommt. Und ihr wisst, laut 1. Thessalonicher Kapitel 4, die Verse 13 bis 18, das ist dort die Auferstehung der Gläubigen in Christus gibt, sowie der Lebenden, die ihm entgegengerückt werden. Nun, Gottes Werk ist dennoch hier auf Vollendung abgerichtet. Er zielt auf unsere Vollendung, auch in diesem Leben. Und das fortlaufende Werk im Leben eines Christen nennt die Schrift wie Heiligung. Das ist etwas, was im inneren Menschen geschieht. Heiligung, wir werden im Inneren geheiligt. Die Heiligung sondert den Menschen mehr und mehr von der Sünde ab, hin zu Christus, damit wir leben, was ihm wohlgefällig ist. Es ist ein Leben, zu dem der Christ berufen wurde. Und das ist eine innere Stärkung und Veränderung. Und diese innere Stärkung und Veränderung kommt in diesem Leib nicht zur Vollendung. Nun, Heiligung ist gewissermaßen wie eine Kurve, die langsam aufsteigt oder eine Linie, die wellenartig vorsteigt. Es gibt verschiedene Kreise, die glauben, dass wir manchmal einen Satz machen. Charismatiker glauben zum Beispiel, komm nach vorne, ich segne dich und du machst einen Satz in deiner Heiligung bis fast in den Himmel, so ungefähr. Nein, das ist nicht so. Unsere Heiligung ist ein fortlaufender Prozess, ein langsamer Prozess, in dem wir von wem geheiligt werden? Das ist das Werk. Von Gott. Haben wir Verantwortung dabei? Ja. Ich setze mich nicht in meinen Stuhl und sage, Gott, heilige mich jetzt. Und warte, passiert nichts. Gott, heilige mich jetzt. Nein, es passiert nichts. Wir haben eine Verantwortung. Und doch heiligt er uns, indem wir tun, was Gott sagt. Warum tun wir, was Gott sagt? Weil Gott uns dazu bewegt. Das ist sein Werk. Er ist derjenige, der das Wollen und Vollbringen in uns wirkt. Das werden wir noch sehen im Philipperbrief. Er ist es. Wie kann ich sagen, oh, ich bin schon so heilig geworden. Seht ihr das? Seht ihr meinen Heiligenschein? Nein. Das ist Gott. Wir können niemals uns zuschreiben, irgendetwas, wenn wir nur ein Stück weitergekommen sind. Im Gegenteil, wenn wir uns irgendwas zuschreiben, dann gehen wir gerade in unserer Heiligungskurve nach unten. Wir sind in diesem endlichen Körper anfällig für Sünde. Hier wird es nicht zur Vollendung kommen. Und dennoch heiligt uns Gott wodurch? Das primäre Mittel ist was? Sein Wort. Jesus betet sogar in Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Wir werden durch Wahrheit geheiligt. Was heißt das, geheiligt werden durch Wahrheit? Wir lesen die Bibel und wir stellen auf einmal fest, oh Borchmann, du lebst nicht richtig. Du solltest so leben, wie dein Herr das möchte. Das ist Heiligung. Wir werden zurechtgebracht durch unseren Herrn. Wir tun Buße. Es ist Gottes Güte, die uns dann immer wieder zu Buße führt und sagt, Herr, lass mich das tun, was dein Wort sagt. Vergib mir meine Schuld. Deshalb, ein Christ kommt immer wieder, jeden Tag zu Gott und sagt, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich meine nicht nur meine Übertretung, sondern auch das, was ich nicht getan habe. Das ist Schuld vor Gott. Vergib mir meine Sünde. Und dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns. Wir sind mit diesem Körper nicht unsterblich. Und da steht noch eine Erlösung aus. Wir wollen nämlich nicht nur das Werk in uns, sondern wir wollen die Vollendung, auch äußerlich. Ich meine, seid ihr zufrieden, wie es jetzt ist? Für den Moment ja, aber nein, wir sind nicht zufrieden. Wir warten auf eine endgültige Erlösung. Und dafür hat Gott ein Werk in uns getan. Er hat uns erlöst und hat uns das Angeld gegeben, damit wir diese endgültige Erlösung, nämlich von unserem Todesleib, auch erleben werden. Das ist der Heilige Geist, der uns als Unterpfand gegeben wurde. Seitdem wir zum Glauben gekommen sind, kehrte der Heilige Geist, sein Geist, Geist Gottes in unser Leben. Der Geist des Christus lebt in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Warum können wir die Hoffnung haben? Weil Jesus gesagt hat, dieser Geist wird euch nicht verlassen. Ja, aber ich habe doch ganz doll gesündigt. Das macht keinen Unterschied. Gott wird dich nicht verlassen. Die Frage ist, lebt der Geist Gottes in dir? Das ist die Frage. Nicht, wird er mich verlassen. Einen Menschen, den Gott verändert, wird Gott nicht verlassen. Der Geist Gottes wird dich nicht verlassen, wenn du ein Kind Gottes bist. Und er wird dafür sorgen, dass du diese endgültige Erlösung erlebst. Nun, es wird eine Verwandlung geben. Paulus schreibt, dass uns als Kindern Gottes eine Verwandlung bevorsteht. Und diese Verwandlung geschieht selbst dann, wenn wir nicht sterben sollten. In 1. Korinther 15 und Vers 51 schreibt er den Gläubigen in Korinth, und ich lese, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. So, jetzt ist kein Geheimnis mehr, weil er es gerade sagt. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Seht ihr, entschlafen ist ein Euphemismus, wir werden nicht alle sterben. Einige von uns sind vielleicht am Leben, wenn der Herr gerade kommt, in den Wolken, und wir werden ihm entgegengerückt. Wir sterben nicht, okay? Andere in Christus, meine Eltern, meine Oma und andere Gläubige vor uns und alle, die ihr kennt, die gestorben sind in Christus, die werden auferstehen. Plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und werden verwandelt werden. Seht ihr, darauf warten wir. Er wird dieses Werk vollenden. Er hat es im Innern unseres Lebens begonnen. Er hat das Werk in den Philippern begonnen und deshalb betete Paulus, deshalb dankte Paulus für sie und er wird es auch vollenden. Das ist eine super Nachricht. Gott ist nicht irgendwie eingeschlafen da oben und hat gesagt, oh, ich habe jemanden vergessen. Er vergisst dich nicht. Wenn du Kind Gottes bist, vergisst er dich niemals. Und diese Veränderung wird der Augenblick sein, an dem wir Christusähnliche Körper, neue Leibe erhalten und die Unsterblichkeit annehmen. In einem physischen Sinne. Ewiges Leben haben wir jetzt schon. Unsere Seele lebt ewig. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Das Leben haben wir jetzt schon. Aber dann werden wir einen unsterblichen, ein Leib erhalten, der ein Geistleib, der fähig sein wird, auch auf der kommenden Erde, in dem Friedensreich, in dem Erbe, das uns versprochen ist, leben kann. Und so werden wir mit neuen Leibern vor den Richterstuhl des Herrn Jesus treten und mit gerechtem Lohn in das unmittelbar folgende Reich des Friedens eingehen. Und die Garantie dafür hat uns der Herr selbst gegeben. Nun, wir alle werden als Kinder Gottes das Erbe antreten. Vielleicht bist du dir das nicht bewusst. Vielleicht hast du auch in deiner Theologie ein paar Hang-ups und bist nicht ganz sicher, wie das alles sein wird. Keine Sorge, es wird so sein, dass du dabei bist, auch wenn du es nicht verstehst. Du wirst dabei sein, denn Gott wird sein Werk vollenden. Es ist dann, dass wir das Erbe antreten werden. Und wir werden Miterben des Christus im Reich Gottes sein und wir werden mitherrschen. Und wir werden Christus sehen, der jetzt unsere Freude, unser Leben, wie war es noch, unser Vorbild, Kapitel 3, also in dem ich gehe gerade auf den Philipperbrief ein, Kapitel 3 war das Ziel und Kapitel 4 unsere Stärke ist. Wir werden Christus dann sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und der Tag Jesu Christi ist der Tag seiner Erscheinung für uns. Achtet einmal drauf. Wir haben das im 1. Thessalonicher 5 angesehen. Wir gehören nicht zum Tag des Herrn. Ja, wir haben das sehr deutlich angesprochen. Der Tag des Herrn, der ist ein Tag des Gerichts. Der wird über die Gottlosen in dieser Welt kommen. Besonders in der Drangsalzeit, den 7 Jahren vor dem Friedensreich, wenn Gott seinen Zorn ausgießen wird über diese Erde. Und dennoch ist Gott so gnädig und wird retten. Der Tag Christi aber ist der Tag, auf den wir warten, wenn wir vollendet werden. Und ihr Lieben, ich sehne mich danach. Ich möchte vollendet werden. Ich bin es leid, immer wieder in Sünde zu fallen. Ich bin es leid, Unvollkommenheiten zu sehen in dieser Welt. Aber Gott möchte uns hier haben. Und deshalb sind wir hier mit dankbarem Herzen, beten auch füreinander, denn wir sind abhängig davon, dass Gott uns hilft. Nicht das Gebet selbst ist eine Kraft, sondern Gott ist derjenige, den wir bitten, hilf uns. Und das können wir mit Zuversicht und großer Freude tun. Denn Gott wird. Und diese Zuversicht, die Paulus hatte, von der er hier spricht, das ist nicht irgendwie, ja, ich bin zuversichtlich, dass morgen endlich Regen kommt. Nein, diese Zuversicht basiert auf den Aussagen der Heiligen Schrift. Er wusste, dass Gott, der unveränderliche Gott ist, der wird zu Ende bringen, was er angefangen hat. Da brauchte er nicht mal eine Offenbarung dafür haben. Das konnte Paulus zusammenrechnen, dass wenn Gott etwas anfängt, dass er das auch vollenden wird. Möglicherweise ist ihm das auch geoffenbart worden, denn er hatte viele Offenbarungen von dem Herrn Jesus Christus erhalten. Ihr Lieben, der Glaube, den du besitzt, und ich realisiere, dass einige von euch diesen Glauben noch nicht haben, aber dieser Glaube ist das gute Werk Gottes. Und zu dem er auch immer wieder einlädt, auch solche, die nicht glauben. Er ruft Menschen ab, komm, folge mir nach. Und dafür brauchst du Glauben. Ja, das ist nicht leicht. Mit dem Herrn Jesus Christus zu gehen, das ist kein Spaziergang. Das ist nicht irgendwie, oh, du wirst so himmelhoch jauchzen. Es wird dir nur so gut sein, dass du überall Geld ausgeben kannst, deine Gesundheit immer nur strotzt. Nein, nein. Aber dein innerer Mensch wird immer erneuert. Und du hast die Zuversicht, eines Tages kriegt dieser alte Körper nicht nur irgendwie ein Update, sondern es wird alles neu gemacht. Alles neu. Alles neu. Und das ist das wunderbare Werk, das dem Apostel Paulus Zuversicht gab. Und ich hoffe auch dir, lasst uns füreinander danken, dem Herrn danken, dass du da bist. Und lasst uns füreinander beten, damit wir nicht so viel sündigen, sondern in der Heiligung vorankommen, dem Ziel entgegen verändert zu werden. Ja, das gute Werk des Herrn. So wie Paulus durch die Zuversicht motiviert und bewegt wurde, für die Philipper zu beten, zu danken und auch ihnen zu dienen, so lass auch dich einfach durch diese Zuversicht anspornen. Nicht nur als Teilhaber des Evangeliums zu verkündigen, das Evangelium zu verkündigen, sondern eben auch deinen Bruder und deine Schwester zu lieben, Gott zu danken und für sie zu beten. Amen. Lass uns das tun. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Werk. Oh, dass wir glauben können, ist unfassbar. Dass wir all den Dingen, die du aufgezeichnet hast in der Heiligen Schrift, glauben, das ist kein Menschenwerk. Dass wir unser Leben darauf bauen, dass wir dir gehorsam sein wollen, dass wir die Sünde hassen, wie du die Sünde hast und das Gute lieben, wie du das Gute liebst. Herr, das ist dein Werk. Hab Dank dafür. Danke, dass wir daran erkennen, dass du in uns aktiv bist. Hilf uns, dankbar zu sein. Hilf uns, zufrieden zu sein. Und nicht wie die falschen Lehrer, die von denen Judas schreibt, die mit ihrem Schicksal haderten, die Dingen nachtrauerten. O Herr, wir wissen uns in deiner Hand. Wir danken dir dafür. Wir danken dir für unsere Geschwister. Wir danken dir, dass du in unseren Geschwistern Glauben wirkst. Und wir danken dir, dass du der Grund bist, auch für Versöhnung. Herr, wir danken dir, dass wir auch in Schwierigkeiten miteinander auskommen können, denn wir vergeben einander, wie du uns vergeben hast. Danke für das Vorrecht, dass wir dich darin auch imitieren und nachahmen können. Hilf uns, treu zu sein, damit wir eines Tages ohne Scham vor dein Angesicht stehen können, nicht beschämt zu sein, vor deinem Angesicht stehen können, sondern mit Freuden dastehen und dir sagen können, dass wir alles gegeben haben in unserem Leben, um dir zu gefallen. Hab Dank für unsere Geschwister. Wir beten für jeden Einzelnen. Du siehst die Herausforderungen in unserem Leben. Du weißt um verschiedene Leute in unserer Gemeinde, die auch krank sind oder auch mit einer Diagnose jetzt, die im ersten Augenblick nicht etwas Schönes ist. Aber Herr, du bist König darüber. Du bist der Souveräne. Du weißt auch darum. Und du wirst diese Dinge gebrauchen zu deinem Wohlgefallen. Hab Dank dafür, dass du auch weißt um alle, die bekümmert sind, die Schwächen haben, die Schwierigkeiten haben, da mit dir zu glauben in allem. Herr, richte du sie auf. Hilf, dass wir sie tragen, dass wir ihnen helfen, voranzukommen. Du bist ein guter Gott. Wir danken dir für das gute Werk, das du in uns begonnen hast und eines Tages und mit Sicherheit zu Ende bringen wirst. Anbetung sei dir dafür. Amen.